Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Hallo und herzlich willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Maria Oberleitner und bei mir zu Gast ist heute Hubert Trehme. Schön, dass du hier bist.
Jetzt soll ich sagen, ich freue mich sehr. Genau. Okay, ich freue mich sehr.
Sehr gut.
Ich wusste nicht, dass ich das direkt jetzt sagen muss.
Ich habe dir das Skript vorher nicht gegeben.
Okay. Also ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich habe gehört, du bist der König der Oberpfälzer Liedermacher- und Kabarettszene.
Das hat mal einer geschrieben und als Künstler für seinen neuen Flyer stürzt man sich auf solche tollen Zitate. Ob ich das wirklich bin, weiß ich nicht, aber es freut mich natürlich, weil es macht immer was her. Ne? Also besser, als wenn er sagen würde, das ist der langweiligste Sänger, den ich je gehört habe.
Wenn wir dich jetzt intronisieren würden, was wären denn deine ersten Amtshandlungen?
Intronisieren?
Naja,
wohin?
König der Oberpfälzer Dings-Szene.
Also Amtshandlungen kann man gar nicht sagen, weil wahrscheinlich schon nach der ersten Amtshandlung, würden mich die Leute erschießen oder sowas.
Also, ein König erschießt man nicht.
Doch, glaube ich schon. Das ist ja so tragisch. Also ich würde ja einfach die Welt anhalten wollen.
Anhalten? Und dann Witze
und dann,
machen?
Nein, und dann Leute, jetzt reißt euch mal zusammensaugen. Also das ist ja der Hammer. Also, aber das will keiner hören. Genau, also deswegen als König bin ich nicht lang. Also deswegen bin ich ja kein Politiker, weil das, was ich durchsetzen möchte, das will keiner scheinbar.
Weltfrieden, meinst du, oder?
Alles Mögliche, natürlich, dass wir nicht vor die Hunde gehen wegen der Klimakatastrophe und Weltfrieden sowieso und halt das Zusammenleben überhaupt und wie das ausschauen soll. Und so. Aber da sind wir alle auf einem anderen Dampfer.
Aber darum soll es nicht gehen heute.
Ja.
Magst du dich vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mal vorstellen? Wer bist du denn und was machst du so?
Also ich bin der Hubert Trehme. Ich bin in Weiden groß geworden und da habe ich schon immer meine Liebe zur Musik entdeckt. Und als ich mit 12 Jahren eine Gitarre bekam und die auch lernen durfte, hatte ich immer schon Lust, Lieder zu schreiben. Und mit jedem neuen Akkord, den ich gelernt habe, habe ich wieder ein neues Lied geschrieben. Und das ist mir geblieben und da habe ich am meisten Lust drauf. So. Und es freut mich sehr, dass ich das irgendwann mal, nämlich vor ungefähr 23 Jahren, dann total beruflich gemacht habe, obwohl ich es so immer schon nebenbei gemacht habe. Ich habe eigentlich zunächst Theologie studiert und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, also ich habe das alles abgeschlossen und so weiter, habe irgendwann gemerkt, wenn ich jetzt sterben würde, habe ich dann wirklich gemacht, was ich eigentlich machen will. Und dann habe ich, damals habe ich noch keine Kinder gehabt, dann habe ich gedacht, jetzt kannst du das mal probieren. Und wenn mich jetzt dann immer Leute fragen, kannst du eigentlich von der Kunst leben und so weiter? Und so, ich probiere es immer noch. So,
also. Das wäre die nächste Frage. Kannst du eigentlich von der Kunst leben? Sag doch mal.
Ja, kannst du von der Kunst leben? Ja, das ist immer, man probiert es immer wieder. Und es ist gut gelaufen, aber jetzt war natürlich Corona, war schon blöd, sag ich jetzt mal so. Und man wird nicht jünger und ja, da brauchen wir uns jetzt gar nicht mehr umorientieren, jetzt bleiben wir bei der Kunst.
Kannst du dich denn noch an deine ersten Lieder mit so 12, 13 erinnern?
Natürlich, sensationelle Lieder. Ich glaube, einige Klassenkameraden können sich sogar noch daran erinnern. Mein erstes Konzert habe ich damals im Skikurs gegeben. Da war ich in der 6. Klasse und hatte so sensationelle Lieder auf Lager wie Das ist der Badehosen-Boogie, der ist nur etwas für mich. Das ist der Badehosen-Boogie, keine Ahnung, so. So, das weiß ich noch. Oder ich hatte, mein Bruder hat immer in Schönschrift meine Texte in ein Heft eingetragen. Ne? Da steht immer das Datum daneben. Und wann ich das erste, was er eingetragen hat, das heißt O Elvis, seine Hymne an Elvis, den ich damals als Jugendlicher sehr verehrte. Und da waren aber auch so Lieder drin, wie zum Beispiel ja, man hasst ihn und man fürchtet ihn. Michael Rinn. Erfundener Name, aber ich fand das super. Michael, man hasst ihn so. Oder du in deinen Augen ist der Teufel. Ich wag mich gar nicht mehr, dich anzusehen. Also man merkt, ich war ein bisschen vom Schlager beeinflusst. Also ich hatte ja selber haben nicht so viele Platten gehabt, aber meine Eltern haben durch Udo Jürgens und so Zeugs und Schlagerparade gehabt und so.
Ja. Und Elvis?
Elvis haben sie nicht so gehabt, das habe ich im Radio gehört. Damals war der sensationelle Georg Kostja, das war Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk, der hat, als der Elvis 77 starb, dann eine Elvis Presley Plattenstory gemacht in seiner Sendung Aus meiner Rocktasche. Hallo, ich bin der Hasel, der Rockhasel. Und hat ihm dann eine lange Plattenstory gemacht mit ganz viel Erzählungen über Elvis und eben alle Lieder. Und die habe ich alle natürlich, diese ganzen Sendungen habe ich auf Kassette aufgenommen. Das war Sensation.
Was hast du denn dann, also hat sich dein Musikgeschmack dann, Elvis-like weiterentwickelt oder?
Ja, es gibt ein Lied von mir, das ich oft bei Konzerten spiele, das heißt Beatles am Balkon. Mhm. Und das erzählt so, also es, wir haben einen Großcousin, der ist ein bisschen älter als wir, drei Brüder, ich habe zwei Brüder und der eine ist ein Jahr älter, der andere ist zwei älter, wir sind also relativ nahe beieinander. Und der Großcousin war noch ein bisschen älter und der hat schon so einige Erfahrungen mit der Rockmusik gemacht. Und zum Beispiel, ich weiß nicht ganz genau, wir waren im Urlaub in Ehrwald mit eben der Familie von meinem Großcousin. Und da hat er in einer, so einem Dorfwirtshaus bei der Musikbox Smoke on the Water aufgelegt. Vom Deep Purple, diese Riffs. Und es war an Weihnachten habe ich ihm ein Lied, das heißt Beatles am Balkon, da hat er uns nach der Christmette mal so ein paar Rory Gallagher Platten und Beatles White Album aufgelegt und so. Und natürlich hat man dann über Klassenkameraden auch so ein bisschen was mitgekriegt und da hat man schon gemerkt, also war halt einfach, das war halt so, weil halt so durch, keine Ahnung, wie die Musik da heißt, die da Elektronik, die scheinbar die Jugendlichen irgendwie erfreut, hat das voll ins Herz getroffen oder in die Rhythmusgrube oder was weiß ich, wo das, ja, das war halt cool, also war schön. Das war ein gutes so Soundtrack fürs Leben.
Was hörst du heute?
Also heute früh aktuell Neil Young, Harvest, mal wieder den alten Klassiker. Gestern habe ich eine CD von der Angie Stone mir reingezogen und von Julius Meyvant oder Meyvant, keine Ahnung, wie man spricht, das ist ein isländischer, junger, langbärtiger und langzotteliger Künstler, der so ein bisschen so soulmäßig macht, nicht ganz, aber so ein bisschen so Independent Songwriter, ein bisschen mit Soul, der mir sehr gut gefällt. So ein, ich liebe zum Beispiel, habe die Angie Stone gestern, ich liebe zum Beispiel diesen souligen, mehrstimmigen, fast gospelähnlichen Gesang mit so einem, aber es muss einfach schön klingen, also ich brauche nicht irgendwas, sondern ich brauche immer das Schöne sozusagen, also es muss, irgendwie, andere würden sagen, es gibt Kolleginnen von dir, die würden sagen, es klingt so gewöhnlich oder gängig. Und ich liebe es, wenn es gängig klingt. Na, ich mag einfach, wenn es schön klingt. Da bemühe ich mich bei meinen Songs immer drum. Ich kämpfe dafür, dass es schön klingt. Und interessant kann es immer klingen, finde ich. Andere wollen natürlich, dass es interessant klingt. Ja? Sowas, was man noch nie gehört hat. Aber da habe ich, muss ich gleich einwerfen. Du wirst ja nichts reden, gell?
ich gehe jetzt dann.
Genau, ich will gleich einwerfen. Letztens war ein sehr interessanter Gedanke für jemanden über Mode und das, ja, das merkt man ja alle, dass, also es ist so ein wahnsinniges Tempo, wie sich was verändert, ne? Und das Handy, das man jetzt hat, ist quasi morgen nichts mehr wert und so weiter. Und zum Beispiel meine Nichte arbeitet im Brillendesign und da muss ja jedes Jahr, und nicht nur einmal, sondern zweimal, müssen da neue Dinge entworfen werden. Und da hat ihm einer im Radio, habe ich das gehört, hat ihm gesagt, also früher war Mode so so ungefähr mindestens 50 Jahre hat die gegolten. Also wenn man ins 18. Jahrhundert oder so schaut, dann hat man nicht gesagt, wenn man da ein Bild sieht, dann sagt man nicht, ach, das war die Herbstkollektion von 1743 und im nächsten Herbst war ganz andere Farbe. Nein, das ist halt so. Und das ist eben dieses Schnelle, dass sich das ständig verändern muss. Und deswegen mag ich es auch nicht, quasi, dass unbedingt sich die Musik ständig schnell, ich kann sie eben verstehen, weil zum Beispiel, dass der Rock'n'Roll sich entwickelt hat mit der, da gab es halt dann die E-Gitarre, oder dass sich Techno entwickelt hat, dann hat man halt mit Synthesizer, aber es muss nicht ständig dann irgendwie gesucht werden, und was machen wir jetzt Neues? Sondern machen wir halt mal mit dem, was wir sagen, einfach schöne Musik. Also das ist so eher meins. Aber ich bin ja, wie gesagt, auf einem anderen Dampfer unterwegs.
Aber vielleicht ist das mit der Mode auch, ich meine, es kommt ja jetzt auch, also es kommen ja die 90er jetzt auch wieder. Also vielleicht kriegen wir so auch eine Zeitspanne zusammen, wenn wir einfach zwar kürzere Spannen haben, aber es kommt dann halt alles wieder.
Ja, vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man in 400 Jahren auf diese Zeit zurückschaut, dann schauen die einen Menschen von 1970 an und von 2023 und denken sie, haben wir relativ ähnlich auch gehabt, weil die werden ja dann im Jahr 400 haben, 2400, was werden die anhaben? Die werden irgendwie so, man denkt ja immer so in Science-Fiction-Filmen.
Space-Kleider.
So komische Latex-Dinger oder keine Ahnung, wahrscheinlich werden es was ganz anderes.
Wie würdest du denn sagen, beeinflusst die Musik, die du hörst, die Musik, die du machst oder die Kunst, die du machst?
Ich würde sagen, sehr. Sehr. Also ich habe ja so ein Verständnis auch von dem, was ich mache, dass ich ja nicht irgendwie, also ich schöpfe schon was, ne? Aber die Frage ist, woher kommt es? Ne? Bin also ich ein Wesen, das aus dem Nichts erstanden ist und quasi aus dem Nichts heraus irgendetwas schöpft? Also jedes Wort, das ich sage, habe ich ja gelernt, habe ich irgendwo bekommen, ich empfinde da nichts Neues. Und selbst wenn ich jetzt das Wort erfinden würde, sind das lauter Buchstaben, die es schon gibt. Also ich weiß es nicht. Also, und so bin ich eher, so verstehe ich mich als, dass ich irgendwie halt das, was da ist, irgendwo im ganzen Raum, das da so rumschwebt, dass ich das halt so pflücke oder so, oder dass ich das sammle und so. Ich denke schon, dass ich ein Talent habe, Lieder zu schreiben, so, aber das ist jetzt nicht, ich bin da nicht der Erfinder, sondern das hat immer was mit allem zu tun, was ich vorher gehört habe. Und das ist meinetwegen jetzt zum Beispiel a fine romance with no Kisses, Fred Astaire, Ginger Rogers, bis hin meinetwegen eben zu Jacob Collier, den ich sehr schätze, den man aber nie erreichen wird. Das muss man so sagen. Also zum einen bin ich natürlich beeinflusst von dem, was ich alles gehört habe. Zum anderen bin ich beeinflusst von dem, was ich kann. Ne? Also ich bin jetzt zum Beispiel keiner, der gern übt. Also bin trotzdem durchgekommen bisher. Also ich hole mir dann gern halt Leute, die Gitarre spielen können, wenn ich aufnehme, oder auch für Live-Auftritte oder ein Franz am Klavier und so. Also ich bin dann jetzt, ich habe keine Lust zu üben. So. Das muss entweder reichen oder nicht.
Warst du mal in der Musikschule? Also hast du so richtig Gitarrenunterricht gehabt?
Nein, ich hatte 10 Stunden Gitarrenunterricht bei einem Lehrer, einem Grundschullehrer. Der hat angeboten damals, als ich Ministrant in St. Konrad am Hammerweg war, hat er angeboten für Ministranten, hat der Kaplan organisiert gehabt, 10 Stunden im Kreis, also mit so 15 Leute waren wir da, und die Stunde hat 1 Mark gekostet, oder so, glaube ich. Das war schon gut. Und wie gesagt, bei jedem Akkord, den ich neu gelernt habe, oh ja, da mache ich ein Lied draus. Also mir zieht es dahin, also ich mache schon, glaube ich, Worte erschaffen auch oder so Sinnzusammenhänge und so, und irgendwas über das Leben singen und so, das mache ich schon. Und das mit Musik, also zum Beispiel ist oft so, wenn ich irgendein Instrumental höre, dann habe ich das Gefühl, Mensch, jetzt wenn man da noch singen würde dazu.
Okay. Genau. Ja, ich habe das Gefühl, dass ja zu deinem Job irgendwie auch ganz besonders das Beobachten gehört. Also dein Umfeld beobachten und daraus dann was Neues machen oder was feststellen und dann daraus was machen.
Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das extra zusätzlich mache, sondern ich glaube, das macht halt da jeder und da geht man so rum. Ich merke mir vielleicht was oder so. Also keine Ahnung. Also das ist ja insgesamt mit dem Humor ist ja das so eine Geschichte. Also warum? Also ich mache es halt einfach. Ne? Also quasi, es gibt Leute in meinem Umfeld, die staunen immer, was ich da. Also Freunde nennen mich ja Chuppi, ne? Und was der Chuppi sich immer so erlaubt, so an Frechheiten oder sonstiges, weil ich, also was haben wir vorhin gehabt, bevor wir angefangen haben, wir haben einen Neustart gemacht und ich hier halt Neustart an der Waldnahme, ne? Und keiner andere also, würde das vielleicht sagen, also viele andere, also die über so ähnlich gelagert sind wie ich, die würden dann das auch sagen. Manche andere denkt vielleicht an so einen zusammen Neustart an der Waldenhab, aber die finden das vielleicht affig oder so. Aber ich finde es nicht affig, aber wahrscheinlich finden es andere affig, dass ich das sage. Und deswegen finden mich natürlich auch viele affig oder blöd oder nicht lustig oder weiß einen anderen Humor um oder eben gar keinen oder so. Aber das ist eben die Frage, also was ich damit sagen will, ich bin nicht der Beobachter so, sondern ich nehme dann irgendwas und habe Lust, das umzudrehen oder so oder halt mit einer lustigen Perspektive zu sehen. Ne? Kann man immer.
Wann ist dir denn aufgefallen, dass du Humor hast? Also warst du der Klassenkasperl? Oder?
Ja. Ja. Aber das war so eine Notsituation. Und das ist, glaube ich, bei jedem so. Das ist ganz typisch für alle, die dann später irgendwie einen Künstlerberuf gegangen sind, dass sie oft der Klassenclown waren, um irgendwie Anerkennung zu kriegen oder also gesehen zu werden oder sonst irgendwas. Also ich glaube, das ist schon, wenn man dann halt merkt, also man geht ja ins Leben so grundsätzlich so rein und versucht ja irgendwie zu überleben in so einem System wie Familie, ne? Und da sucht ja jeder seinen Platz und so ist es natürlich in der Gesellschaft da und in der Klasse sicherlich auch. Und wenn sie dann merkst, ja, da reagieren sie, dann machst du es vielleicht öfter, weil du das ganz witzig findest, wenn die dann sagen, das war lustig. So kann ich mir vorstellen. Aber ich habe das auch nie so irgendwie natürlich für mich entdeckt, sondern es ist ja immer so witzig, man rennt ja so durch die Welt und denkt, so wie man so lebt so und denkt da jeder. Also da denkt, sieh da ein Haus, ach und du siehst ja auch das Haus. Genau, also wir denken eigentlich genau das Gleiche, aber pfeifertickel natürlich überhaupt nicht. Und deswegen, wenn du jetzt den Witz nicht machst mit Neustadt an der Waldenab, denke ich mir, warum macht sie eigentlich nicht? Liegt doch auf der Hand. Also, und da halt dann zu checken, okay, wir machen das nicht, ich mache den Witz. So. Aber ich habe jetzt halt auch nicht so eben dann irgendwas gesagt, oh ja, ich bin lustig, sondern ich habe denkt, eigentlich kann auch jeder lustig sein. Oder denke ich, oder das, da denke ich nicht drüber nach. Es war bloß so, das war schon interessant. Ich bin schon auch einer, der sich gern mit, also nicht intellektuell, aber so gedanklich mit Sachen auseinandersetzt, auch mit Sachthemen. Und da habe ich vor Jahren mal eine Anfrage gekriegt, ganz überraschend, ich bin ja Theologe etc., ich habe wissenschaftlich gearbeitet etc. Und da hat einer das gewusst irgendwie und hat einer gesucht für eine Fortbildung von Studierenden, hey, wer kann mir was machen über Humor und Spiritualität? Und dann hat der einen Tipp gekriegt von wem, der mich gekannt hat, dann sprich mal einen Dremel an. Und ich habe das gehört und ich habe natürlich da keine Ahnung über Humor und Spiritualität. Ich kann mir jetzt spontan ein bisschen was zusammendenken, aber ich habe so, Frale, wenn dann ist das der Dremel. Und so. Und dann habe ich halt Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und das war schon sehr interessant, also quasi dann so eine theoretische Beschäftigung mit Humor. Also da habe ich sehr viel über mich gelernt. Also zum Beispiel, ganz interessant, es gibt ja Humortraining. Ne? Und ganz viel Literatur gibt es da also in der Pflegeliteratur, also in sozialpädagogischen Feldern. Humorkompetenzen, also quasi in Arbeit mit chronisch Kranken oder mit älteren Leuten, die im Pflegeheim sind und so. Da gibt es viele Konzepte, weil man weiß, Humor tut gut. Mhm. Ist einfach so. Ne? In jedem dieser Hefteln oder Beiträge oder Bücher steht immer dieses Beispiel drin von dem einen, der die Krebsdiagnose erhielt irgendwo in Amerika und dann sofort in die Bücherei rüberging und sich 80 der lustigsten Filme ausgeliehen hat und die haben dann geheilt sozusagen, die lustigen Filme anschauen. Also lachen, lachen, lachen. Ne? Und der beschäftigt sich, und da war eine, und das fand ich sehr interessant, der hat dann so ein Schaubild gehabt, da war auf der linken Seite groß Hass gestanden, also das Wort Hass, und rechts ganz Liebe. Und dazwischen hat man dann zuordnen können Begriffe wie Satire, Ironie, Spott, Zynismus und so weiter. Und wo legt man das hin? Also Zynismus, würde man sagen, ist es eher im Bereich der Liebe oder sollte man es näher zum Hass legen und Spott und Humor und so weiter. Und da ist mir schon klar geworden, das war interessant, das glaube ich hätte ich vor 40 Jahren nicht so gesehen, aber so, dass mir klar geworden ist, nee, ich tendiere natürlich mit meinem Humor, möchte ich schon zur Liebe tendieren. Ich möchte nicht irgendwie Hass. Also ich weiß, ich möchte niemanden eigentlich vor den Kopf stoßen. Ich will ja niemanden verletzen, bewusst und so weiter. Und deswegen ist ja so, wenn es jetzt in einem Freundeskreis, also wir zum Beispiel als Jugendliche, ne, also wir haben natürlich zueinander gesagt, hey du Arschloch, jetzt gib mir mal das Ding her. Und da hat sich keiner was gedacht. Wenn du jetzt das natürlich außerhalb dem Freundeskreis sagst, dann ist Arschloch vielleicht schwierig so. Und so ist es auch mit Witzen. Ne? Also ich glaube, dass man, ich bin dann nicht so wie viele andere in der Öffentlichkeit, so Komiker, die dann sagen, ja, man muss alles muss man sagen dürfen. So kann man natürlich alles sagen. Man muss auch damit rechnen, dass einem dann einer einen runterhaut oder sonst irgendwas. Oder dass einer verletzt ist oder dass einer beleidigt ist. Also ich würde schon sagen, ich muss immer schauen. Und wenn ich natürlich das Publikum nur als blinde Masse wahrnehme, quasi, wer da alles da ist, ist ja mir wurscht. Ne? Und ich mache dann beleidigende Witze über Moslems. Ne? Also da muss man natürlich schon damit rechnen, dass der Reaktion. Und da finde ich eben, wenn ich die kenne, ne, wenn ich die kenne und wenn ich so einen internen Humor habe mit denen, und dann kann ich irgendwie sowas sagen. Aber ich würde das nicht so. Ich würde im Anjati gehen zum Dalai Lama oder zum Papst und sagen, hey du Arschloch, hallo. Ne?
Wo ist denn da für dich die Grenze? Bei Beleidigung?
Das ist manchmal ja nicht klar, weil du ja nicht weißt, da sitzen 100 Leute im Auditorium und du weißt nicht, was sie für eine Geschichte mitbringen. Aber das ist schon manchmal schwierig. So. Und deswegen ist natürlich immer am leichtesten, wenn ich einen Witz über mich mache, dann, weil, okay, passt. Aber ich verarsche schon Leute gern. Ne? Und da kann es schon Fehltritte geben. So jetzt mal. Und dann muss man sich entschuldigen und so, das ist ganz klar. Aber das liegt dann immer, du weißt ja nicht, wo ist die Grenze. Also ich weiß jetzt im Vorfeld schon, was ich nicht mache. Also zum Beispiel mache ich ungern, also so ein Humor, da gibt es ja Musikerkollegen, die dann immer denken, was hat er denn und so. Also ich mache ungern, ich nenne es immer Schulhofwitz-Niveau. Also quasi, wenn ich Jugendliche vor mir habe und dann finden die allein das Verwenden des Wortes Penis schon total lustig. Ne? Oder eben dann malen sie einen Penis hin und das findet die einfach oder einen Busen oder so. Und dann ist das schon Wahnsinn. Und das ist eben quasi, das finde ich, ist so ein bisschen so kidsmäßig, so schulhofmäßig. Ne? Und das, wenn halt dann Erwachsene immer noch machen, Das finde ich ein bisschen zu ein, wie soll ich sagen, zu, man könnte jetzt sagen, flach ist es nicht, aber das ist mir zu komisch. Also quasi, natürlich kann ich einfach, indem ich ein Tabu breche, in Anführungszeichen, sagen, ach, das ist aber lustig, aber ich finde es nicht lustig, sondern ich denke mir, okay, was, okay. Ne? Es gibt schon lustige Witze über Tabus, das muss man schon sagen. Also Das ist ganz schön lustig, genau. Aber so vom Prinzip her ist es da eher so, dass ich da, also das, ich muss jetzt nichts über den Intimbereich machen. Aber ich mache schon auch was über den Unterhemdbrandl. Mit seiner Wampen ist eigentlich auch ein Intimbereich, aber genau. Also so. Es ist, das kommt, muss man natürlich austarieren. Aber vom Prinzip her merke ich, das merke ich ja immer mehr, wenn ich so Kabarett-Sendungen anschaue und so, ich brauche das nicht in diese Richtung jemanden niedermachen. Also zum Beispiel, wenn wir vor Jahren diese Nockerberg. Mhm. Ja. Und ich will jetzt gar keinen Namen nennen, aber da war eben jemand, der eben eigentlich nur geschaut hat, dass er jeden Politiker so richtig eins reinwirkt. Ne? Ich finde gut, wenn man Politiker hinterfragt und kritisch und dann Witz drüber macht und so weiter über den Verhalten. Aber dieses Schauen, dass man auf jeden Fall jemanden irgendwie unter der Gürtellinie an uns, das brauche ich nicht. Also, da bin ich nicht so der Typ. Deswegen bin ich natürlich auch nicht so lustig.
Haben wir wieder was gelernt. Bist du denn gläubig?
Ja.
Evangelisch oder katholisch?
Das wird, da wird es schwierig. Ich bin getauft katholisch. Mhm. Aber jetzt frag mal einen Katholiken, was er glaubt. Und dann fragst zehn verschiedene Glaubensdinger. Und mein Glaube, in Anführungszeichen, ist so Kanter Weltsicht oder sonst irgendwas sagen, ist halt jetzt auch schon nicht mehr so, wie ich 12 war oder 6, wenn ich nur ans Christkind geglaubt habe. So. So, sondern das ist, also zurzeit beschäftige ich mich, also die letzten Jahre beschäftige ich mich sehr viel mit Buddhismus, interessiert mich sehr und finde es immer interessant, also quasi diese Verbindungen. Also quasi, mich hat eigentlich, ehrlich gesagt, also ich habe einen sehr guten Leistungskurs Religion besucht am Gymnasium damals beim Dr. Schmidt. Und der war dafür verantwortlich, dass ich Theologie studiert habe. Mhm. So, ne? Ich war natürlich auch in der kirchlichen Jugendarbeit tätig und so weiter. Aber da hat mich hat letztlich interessiert, und diese Fragen hat eben der Dr. Schmidt so bei mir ein bisschen aufgerufen, wer war dieser Jesus eigentlich? Ne?
Und so. Du hast promoviert zum Thema Spiritualität und Rockmusik. Hm. Lass uns an deinen Erkenntnissen teilhaben.
Ja, da bin ich, weshalb man die wie die Jungfrau zum Kinde bin ich dazu gekommen. Also das war halt so, hat sich so ergeben, weil der Prof, der hat mich da in der Prüfung erlebt und dann hat er gerade einen Assistenten gesucht und dann hat er mich gefragt, ob ich bei ihm Assistent sein will. Ich habe nichts gewusst, was ich sonst mache, so, weil wahrscheinlich war ich schon immer, eigentlich möchte ich Musik machen. Und dann hat er mir halt dazu eröffnet, aber wenn sie den Job, das war ein Halbtagsjob an der Uni, dann müssen sie auch promovieren. Und ich, scheiße, jetzt habe ich gerade mein Diplom geschrieben gehabt. Oh Gott, die übrigens gegangen ist über Spiritualität und Psychoanalyse. Mhm. Also quasi Traumdeutung, mhm. Freud und so weiter und das, was das mit Spiritualität zu tun hat. Genau. Und also dann habe ich es halt gemacht, ne? Und ich denke, bist weg von der Straße. Und das Schöne war halt eben, der wusste, dass ich Musik mache. Also ich habe auch in Würzburg eine Band gehabt und dass ich da. Und der wusste eben, dass ich über Spiritualität in der Diplomarbeit geschrieben habe. Und dann einer hat mir irgendwas gesagt, wollen Sie nicht irgendwas schreiben? Herr Trimi, schreiben Sie doch was irgendwas über Musik, Ihre Musik und Spiritualität. Und ich so, oh super! Und das war wirklich toll. Ne? Und da habe ich mich quasi jahrelang einfach mit dem Thema beschäftigen können und halt geschaut, was der Bruce so macht im Konzert. Und der ist ja auch sehr katholisch erzogen worden und der hatte auch so seinen Blick auf die Dinge und so ein bisschen Gottesdienstcharakter. Also wenn man jetzt da ihn verfolgt, also dann weiß man schon, also so, oder U2 oder die üblichen Verdächtigen halt so. Ne? Aber insgesamt natürlich das Ganze. Also es hat mich interessiert, was spaßig nicht schön war, dann die Arbeit zu schreiben. Das war grauenhaft. Oh Gott, ich musste ja die Arbeit schreiben. Naja. Und da war es unter anderem, wenn ich eigentlich einfach schreiben hätte dürfen, was ich mir denke, dann war es leicht gewesen. Aber du musst es dann natürlich mit der Theologie und überall absichern und so weiter und so fort. Und das Entscheidende ist, mein Zugang ist, dass jeder schon was mitbringt. Jeder hat. Also quasi jetzt, wenn man es im theologischen oder im Milieu ausdrücken würde, dann würde man sagen, jeder hat seinen Weg mit Gott. Mhm. So, also das ist nicht erst, wenn er in die Kirche geht. Also hallo. Ne?
Wolltest du mal Pfarrer werden?
Natürlich. Ja. Also natürlich, ich wollte nie so Pfarrer werden, dass ich gewusst habe, mit 5 Jahren, ich werde Pfarrer. Sondern ich habe das halt überlegt. So. Also so, wenn du so Jugendlicher bist und wie ich jugendlich war und dann halt das hat dich interessiert, das hat dich fasziniert und so weiter. Und das Jesus und dann so ein bisschen Idealismus und so weiter. Und denkst, oh, machst das gleich gescheit und gehst ins Kloster oder so. Ne? Also Pfarrer, glaube ich, wollte ich nicht werden. Aber wenn dann meinst du, ich hatte da Kontakt zu einem Orden. Aber es war tatsächlich so, dass ich das irgendwann am Fensterbrett in meinem Kinderzimmer entschieden habe. Da bin ich so gesessen und irgendwie entweder ist der Springsteen gelaufen oder Man for Man und ich sitze so am Fenster und schaue in die Weite der Felder vor Weiden und denke mir, scheiße, im Kloster, da kannst du keine Rockmusik hören. Was sich herausstellte, dass es nicht der Fall ist, weil ich habe natürlich einige im Studium kennengelernt und große Rockmusik-Fans und die haben auch im Kloster. Aber nee, da war der Cast angegessen. So. Nee, das war dann klar. Außerdem war klar, ich will Kinder, hallo, zack, bumm. Nee, das war das Beste in meinem Leben.
Als du fertig promoviert hattest, hast du als Theologe gearbeitet?
Ja.
Was hast du denn da gemacht?
Ja, das war gut für mich, weil das hat mir dann relativ schnell gezeigt, dass ich da nicht weiterarbeiten will.
Ah.
Ich muss immer dazu sagen, mein alter Spruch ist, es war eine optimale Arbeitsstelle. Es war super. Du hast Geld verdient, du hast einen tollen Chef gehabt, tolles Büro. Es war in Freiburg im Herder Verlag. Habe ich da ein Büro gehabt. Mein Chef war der war von der Uni, der Professor Walter war das. Und da habe ich mitarbeiten dürfen an einem großen Lexikon, das heißt Lexikon für Theologie und Kirche. So. Das war halt so, wenn du jetzt promoviert bist, dann bist du Doktor. So. Ich habe halt immer so bei Theologie, wenn ich, ach, wirst du mal Jugendarbeit gehst, mal vielleicht oder so. Aber jetzt hast du den Doktor gehabt, jetzt wird die Luft dünner. Ne? Jetzt kannst du dich nicht mehr für alles bewähren, weil du überqualifiziert bist oder so ein Zeugs da. Und also, da war halt über die Connections und die Stelle, die frei war, war Freiburg-Ding und das war eine renommierte Stelle und alle so, ja, da muss, also habe ich es halt gemacht und so. Und Freiburg war super, die Arbeitskollegen waren toll und so weiter, aber
was ich habe halt Spaß gemacht?
Einfach gemerkt, nee, also weißt, da hast du halt immer so wissenschaftliche Artikel da redigieren müssen, das hast du vorhin schon gemerkt, dass ich gerne redigiere, ja. Also dann, aber dann ist halt schon wieder der Aleppius von Cyrene, dann sagt der Kurze, und dann nächste war dann der Mönch Sitzels von Ägypten und so weiter. Und das habe ich ja schon gemerkt während der Dissertation. Ich schreibe schon gerne, ich suche ja viel, ne? Ich kann schon was rauslassen, aber es darf nicht in so einem Raster drin sein. Ne? Und das war mir klar und da habe ich tatsächlich, erzähle ich gern diese Geschichte immer wieder und jetzt ist endlich mal hier fixiert, nämlich ich habe von meinem Büro das Gefängnis von Freiburg aus gesehen. Ne? So ein Oktogon-Gefängnis, so strahlenförmiges Gefängnis. Und ich habe mir immer gedacht, ich bin ja im Gefängnis. So.
Oh.
Obwohl es alles toll war. Mhm. Also ich würde jedem diese Stelle empfehlen, der das mag.
Mhm.
Aber ich war einfach nicht geboren dafür. Und dann hat eben meine damalige Freundin das Studium fertig gehabt und hat schauen müssen, wo sie hinkommt, hat sich beworben, Bonn, Rüsselsheim, München, Regensburg. So. Und ich habe gesagt, okay, jetzt machen wir es so, weil wir Wochenendbeziehung geführt haben, das ist jetzt für mich, jetzt wo du hinkommst, da gehe ich auch mit, ich gebe dann hier den Job auf und dann schaue ich, dass ich Künstler werde. Und dann ist sie halt nach Regensburg gekommen. Das war im Nachhinein ein Vorteil für mich, weil ich halt Oberpfälzer, weil wenn sie jetzt nach Mainz kommen wäre, dann hätte ich keine oberpfälzischen Lieder mehr gesungen wahrscheinlich.
Wahrscheinlich
ganz wenig.
Nicht.
Ganz wenig. Da wäre ich wahrscheinlich, ich habe mal in den Jahren danach, habe ich dann in Mainz so ein Clown-Seminar besucht.
Mhm.
Dann wäre ich vielleicht Clown geworden. Weil das war auch toll. Also
Was lernt man denn im Clown-Seminar?
Das ist Wahnsinn. Es ist tatsächlich so, das ist unheimlich viel Körperarbeit beim Clown. Und ich wusste, ich bin nach den 4 Tagen bin ich heimgekommen und habe zu meiner Frau gesagt, also wenn ich das machen würde, wäre ich, das ist eine 4-jährige Ausbildung, ne? Das war halt so ein Schnupperwochenende, bin ich ein anderer Mensch. Also du wirst da wirklich, du musst da ein Körpergefühl kriegen, da geht es gar nicht so drum, ich muss lustig sein, sondern du musst ja eigentlich in das Stolpern hineinbegeben. Mhm. Ne? Das ist der Clown, ist der Stolperer. Mhm. Ne? Und das musst du auch können. Und da musst du ganz viel Körperbewegung, weil wenn du stolpern willst und du hast es nicht geübt und du hast Körperbewegung, dann haut sie auf die Fresse. Ja. Und zwar bildlich. Also bildlich und so. Und das hätte natürlich passieren können. Oder wenn man auch noch Mainz hätte, vielleicht auch mal eine Kabarettbühne gibt es da und so. Vielleicht wäre ich mehr in dem Kabarett, in dem politischen Kabarett oder sowas gelandet oder im Theater oder vielleicht hätte ich es gleich wieder aufgeben und wäre jetzt Beamter irgendwo. Keine Ahnung.
Aber so ein bisschen Theater machst du ja jetzt auch.
Ja, Theater mache ich viel, ja.
Erzähl mal.
Naja, ich habe relativ bald, also ich habe halt dann, wenn ich mich selbstständig gemacht habe, dann muss er schauen, wo kommt die Kohle rein. Ne? So. Und dann kannst du darauf hoffen, dass du einen Big Plattenvertrag kriegst, aber hey, ich war damals schon 35, 36. Also ich war nicht mehr die Jüngste, würde ich jetzt mal sagen. Und ich war klar, ich will nicht irgendwelche, das wollte ich schon immer. Das war, vielleicht muss ich dazu sagen, es war einer der Hauptgründe, warum ich es so spät gemacht habe, war, dass ich immer Schiss davor gehabt habe, dass ich das nicht machen wollte. Ich wollte nicht durch ganz Deutschland oder die ganze Welt rumtingeln. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne? Also muss es sich irgendwie anders ergeben. Und das war natürlich jetzt gut. Ringschwur war letztlich gut, weil dann Oberpfalz. Ich singe Oberpfälzisch, zack, oh, und ich brauche bloß in der Oberpfalz rumfahren. So, also so ungefähr. Wobei wir damals bayernweit gedacht haben. Und also gut, dann hast du also dieses Musikalische, dann hast du das Kabarett und so weiter. Kannst vielleicht ein Büchlein schreiben oder so, aber ich habe schon immer gern Theater gemacht. Ne? Und während der Studentenzeit, was mit Theater gemacht habe, ich liebe es. Das ist bei Theater, das ist selber wie Musik, da bin ich halt so. Ne? Also wenn ich Probe mit meiner früheren Band Apfelkuchen gehabt habe, ne? 5 Leute in einem grauenhaften Raum irgendwo, was halt billig war, zu üben in Rüttenbach, in dem Schloss, in dem allen. Und es war super, ich habe mich wohl gefühlt. Da war ein Schlagzeuger da, ein Bassist und so weiter, die ganze. Ne? Und ich hätte bis ins Morgengrauen üben, also nicht üben, proben, also Musik kreativ entwickeln, also so. Und die anderen waren halt immer schon, jetzt reicht es auch wieder so. Ne? Und dasselbe ist mit dem Theater. Also Theater, da vergisst du die Zeit, wenn du da probst und was ist schon 3 in der Nacht. Und komm, mach mal die ohne Szene nochmal und so. Also das liebe ich schon sehr, also das mag ich. Ich mochte das einfach. Ist halt so, bin halt der Typ, andere dann so grauenhaft da rumzustehen und Texte auswendig zu lernen und so
aber
weiter.
Aber du spielst selbst und du hast schon Regie geführt?
Genau. Mhm. Ja, mache ich auch sehr gern, alle leiden dann unter mir. Das war, habe ich ein Theater inszeniert gehabt in Freiburg. Dann haben wir die erste Aufführung gehabt, also die Premiere. Und in der Pause sagt dann einer zu mir, Tschuppi, jetzt so halt auch mal was Positives. Weil ich habe immer nur gesehen, das kann man nur besser machen. Also da musste ich auch viel lernen, sozusagen, positiv. Aber ich habe dann eben, weil ich eben selbstständig geworden bin, habe ich in einem Jahr geschaut, wo kann man Theater? Und dann habe ich eben 2 Freunde, eben der Markus Grimm, der ist auch promovierter Theologe, ein sensationeller Schauspieler, den muss man gesehen haben. Das ist ein Tausendsassa, der hat einen Blog über philosophische Sachen. Also ganz, ganz toller Mensch. Es ist Wahnsinn, was der drauf hat, Markus Grimm. Und mein langjähriger Freund, Frank Müller. Da haben wir gedacht, wir gründen eine Theatergruppe. Und da haben wir tatsächlich dann eine Produktion in Würzburg gemacht. Der hat eben das Enigma von Erik Emanuel Schmidt. Und man musste halt so kleine, so 2-Personen-Stücke oder sowas machen. Da habe ich eben die Regie gemacht. Und dann nochmal ein Solostück von Markus Grimm als Regisseur begleitet. Und dann aber halt hier in Ringsburg wollte ich dann irgendwas, ich bin halt sehr engagiert, in Anführungszeichen, ich mache gern was Soziales und ich bin halt seit Jahren verbandelt mit der fairen Handelgeschichte, Weltladen, hier in Weidenschau und halt dann in Ringsburg habe ich gedacht, jetzt mach mal eine Weltkabarett. Und daraus ist dann ein Theater geworden. Das haben wir dann bayernweit sicher 120 Mal aufgeführt, das Stück Ferdinand. Und die eine, die da mitmachte, die Burg Wittmann, die ist gleichzeitig beim Frauenbund Vorsitzende gewesen, katholischen Frauenbund. Und die kann sehr gut Stücke schreiben. Das ist wahnsinnig gut, dass die Stücke schreiben kann. Und die kennt den Frauenbund in- und auswendig und hat ein sehr lustiges Stück über den Frauenbund geschrieben, über diese Besonderheiten im Frauenbund. Mhm. Und zack, bumm, was ist? Haben wir sicherlich auch schon 120 Mal bei jedem 70 Jahre Frauenbund, Zweigverein, so und so. Und das liebe ich. Also, das ist so ein tolles Stück. Das ist Wahnsinn. Aber es ist halt so Humor. Das ist halt sehr lustig. Und da muss man nicht gut schauspielern können, weil das kann ich nicht, sondern ich kann, bin eine Bühnensau sozusagen. Und also ich kann zum Beispiel, das, zum Beispiel zwei Dinge. Ne? Ich kann nicht so dastehen, und was Schauspieler können, so dastehen und die Hände so einfach rechts und links so runterbaumeln lassen und dann das Gefühl haben, das passt. Ich habe das Gefühl, das passt überhaupt nicht. Ich muss irgendwas mit meinen Händen machen. Hallo, das passt nicht. Und das Zweite ist, ich habe dann angefangen, auch wieder, weil ich mich halt da so gesucht habe, wo geht es jetzt hin? Bei Matthias Winter habe ich dann so einen Sprecherziehungskurs belegt, um ein Zäpfchen R sprechen zu können, weil ich natürlich nur Zungen R kann, rollendes Ding. Und dann hat er mir immer, das habe ich dann so ein Buch lesen müssen und dann hat er mir immer so, und jetzt kippst du nach hinten und, und nach dem dritten Mal habe ich gedacht, leckst mich am Arsch. Nee, also entweder ihr nehmt mich so, weil ich ja dann auch mitgekriegt habe, das Zäpfchen R, das ist auch bloß so eine Modeerscheinung. Also quasi früher, vor 100 Jahren, jeder hat gesagt, muss das rollende R und so. Leute, macht mich wahnsinnig. Also entweder ihr nehmt mich mit den rollenden R oder da habe ich keinen Bock drauf. Und so. Das ist so, also ich möchte, das ist also zum Beispiel mit dem Gitarrenspielen und so. Ich möchte nicht irgendwie, zum Beispiel, ich habe einen Bekannten, der hat Jazzgitarre gelernt, ne, am Konz. Und seitdem kann er nicht mehr Rockgitarre spielen. Er findet schon, dass er nur Rockgitarre spielen kann. Aber also der hat mir Aufnahmen von früher, wie der ein Solo gespielt hat, und der ist halt in Anführungszeichen verbildet worden. Also quasi, das sei Intuition. Mhm. Das ist ja in Ordnung, wenn er das so machen will. Also, aber ich habe da keine Lust. Also da will ich mich nicht verbiegen. Da habe ich keinen Bock. Andere sagen ganz anders, sagen, oh, endlich kann ich das Zäpfchen her. Nö, interessiert mich nicht. Nee, es macht mich wahnsinnig.
Ich glaube aber, dass man gerade im Theater und in der Musik ganz viel mit Leidenschaft, also man muss ja nicht unbedingt alles super können, aber man kann ganz viel mit Leidenschaft wettmachen. Das also man sieht das ja gerade bei den ganzen Amateurbühnen. Also wenn sich da jemand richtig reinarbeitet und das will und das fühlt, dann sehe ich nicht, ob der jetzt Schauspiel studiert oder gelernt hat oder nicht.
Und das ist mir dann vielleicht auch wurscht, selbst wenn ich sehe, ja. Weil ich habe ja zum Beispiel in Ringspur habe ich es ungefähr 4-5 Mal probiert mit dem Stadttheater. Mhm. Und bin ich nicht mehr hingegangen. Weil das interessiert mich nicht, wenn da was inszeniert wird. Da haben andere einen Blick dafür. Das interessiert mich nicht, ob da jetzt wieder eine tolle Videoinstallation bei Macbeth war oder sowas. Das, nein, ich möchte mitgerissen werden. Das muss ich fühlen. Und wenn das wer kann, der was nicht gelernt hat, her damit. Ja. Zack, bumm. Also das, und das ist dasselbe mit der Musik. Das bringt mir nichts, wenn einer rumdudeln kann ohne Ende. Und da ich sage immer Olympiade der Musik. Also das kann schon mal interessant sein, das anzuschauen. Mann, ist der schnell. Aber wenn es mich nicht berührt, dann so wie. Jetzt spiel halt was Schönes.
Ich bin aus dem Grund auch kein großer Fan von Solos bei Konzerten.
Ich schon.
Oh, ich nicht. Ich denke mir dann immer, ja, ich weiß jetzt, du kannst ganz toll Schlagzeug spielen, aber jetzt, ich möchte so gerne das Lied hören.
Also, das ist interessant. Aber da müsste man mal miteinander zu einem Man-for-Man-Konzert gehen.
Der war ja jetzt auch erst auf der Luisenburg.
Wahnsinn. Gell? Mhm. Weil es ist ja so, wenn jetzt der Mick Rogers Gitarre spielt oder der Man seine Keyboards da, die spielen jedes Mal was anderes. Also du gehst wieder hin und dann haben sie wieder einen super tollen Instrumentalteil plötzlich da. Du weißt nicht, was für ein Lied das ist. Und das liebe ich eigentlich. Ne? Also ich mache es eigentlich, vielleicht bin ich da anders wie du. Also es bringt mir nichts, wenn da die Band oben steht und das Lied so spielt wie auf der Platte. Dann höre ich es mir lieber auf der Platte an. Ne? Aber was ist es dann? Also dann brauchen wir wegen Publikumsteil, dann müssen sie wegen anders interpretieren und ein geiles Solo. Wenn es natürlich ein Solo-Mensch ist, der mal nur rumnudelt, ohne dass es mich anspricht, aber wenn der muss mal Mick Rogers, wenn der ihre Instrumentalteile so aufbauen, also das ist, da stirb ich.
Ich glaube, der Unterschied ist, es gibt Leute, die da auch richtig Gedanken reinstecken und es gibt die Bands, die sagen, ja, wir haben jetzt eine Bandvorstellung im Programm und da muss jetzt jeder 30 Sekunden Solo spielen.
Ja, ja.
Das muss dann halt, ja, und dann spiele ich jetzt halt hier Solo. Ich kann Bass spielen. Herzlichen Glückwunsch.
Das sind natürlich so Rituale, die man auch machen muss. Ne? Aber das kann ich verstehen. Aber ich bin schon eher so einer, der, also quasi, jetzt wenn ich zum Beispiel alleine auftrete, gibt es kein Solo.
Das ist die ganze, alles ein Solo.
Weil ich habe mir auch mal so ein Loopstation gekauft, ne? Dass du quasi dann so drauf drückst und dann bing, bing, bing und dann spürst du drüber Solo, damit du ein wenig abwechselst. Aber bei mir ist, wenn ich Solo auftrete, ist quasi nur das Lied. Ne? Und da habe ich immer das Gefühl, oh Gott, jetzt keine Abwechslung. Kommt nicht irgendwann was, a Bridge? Oder, natürlich habe ich in den Liedern schon Bridge, aber irgendwann mal so Solo. Deswegen freue ich mich immer sehr, wenn ich dann eben so einen Solisten habe, zum Beispiel einen Saxophonisten und einen Gitarristen und die sind so versiert und so weiter, dann brauche ich nichts sagen, also E-Dur und dann geht's ab und so und dann jetzt bist du dran und dann und wenn die natürlich gut sind und wenn die jetzt nur rumnödeln, dann so jetzt langt's dann nach dem dritten Solo, aber wenn die jedes Mal es schaffen, das Lied, die Idee von dem Lied aufzugreifen und was Eigenes hineinzusetzen, dass es das stärker macht. Ne? Das finde ich super. Ne? Also wenn du jetzt nur so, also ich habe jetzt da E-A-D-Folge und dann, ich habe gelernt Skalen rauf und runter und so, sondern wenn den dann auf, also da gibt es ganz, ich habe einen Geiger, der, der hat letztens erst ganz neue Lieder von mir, die hat er überhaupt noch nie gehört gehabt und so und wir stehen halt da auf der Bühne und ich suche E-Dur und so. Und dann spüle ich das. Und dann denkt sich der hinein, was ich mir gedacht habe, oder wie das Lied bei ihm ankommt. Und dann greift er Dinge auf und denkt, oh, das haben wir jetzt stundenlang im Proberaum proben können und waren wir nicht draufgekommen auf sowas Schönes. Also das hängt ja schon ab von dem, wer da sich wie drauf einstellen kann. Ich bin gegen die Olympiade der Musik. Also im Wesentlichen. Das kann man schon immer, das kann man alle 4 Jahre mal machen wie die Olympiade. Aber ansonsten einfach bin ich eher für Feeling, für Freunde. Lasst es uns berühren.
Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz Pause. Wir hören uns gleich wieder.
Werbung.
Lisa, ich hab's getan. Ich habe die Onets-App runtergeladen und ich sagte, ich bin begeistert.
Was gefällt dir denn am besten?
Also ich finde es erstmal gut, ist vielleicht ein bisschen spezifisch, aber dass ich mit meinem Daumen nicht ganz übers Handy langen muss, sondern dass die Navigationsleiste direkt an meinem Finger ist. Was ist das für ein Service? Aber natürlich auch die personalisierten Artikelempfehlungen, die man aus dem Onets eh schon kennt. Also was will ich mit Nachrichten aus Schwandorf? Ich komme gar nicht aus Schwandorf. Sondern natürlich wird mir das alles personalisiert zur Verfügung gestellt, nämlich Nachrichten, Reportagen, natürlich auch Blaulichtinfos, Interviews, die mich interessieren, Kommentare ist mein Lieblingsthema, Kommentare und Kolumnen.
Ja, also ich finde die Artikelempfehlungen übrigens auch am coolsten und die einfache Bedienung. Wo hast du es dir runtergeladen? Was hast du für ein Handy?
Ich habe ein iPhone, wie jeder weiß. ja, im App Store natürlich, aber die UNITZ App gibt es ja natürlich auch im Google Play Store.
Kostenlos.
Jeder, der es noch nicht hat, sofort runterladen. Die ist echt gut.
Alle Infos gibt's natürlich auch auf onetz.de.
Dann sind wir wieder da.
Oh, das war eine echt lange Pause. Super.
Ja, so lang.
Fühl mich total erholt.
Einmal ums Haus gelaufen. ich würde sagen, wir starten gleich mit unserer Rubrik der Schnellfragerunde. Es sind entweder oder Fragen. Du musst dich schnell für einen von zwei Begriffen entscheiden.
Okay.
Ein paar schnelle Fragen.
Musik oder Lyrik?
Musik.
Weiden oder Regensburg?
Weiden.
Film oder Buch?
Buch.
Kino oder Netflix?
Kino.
Dur oder Moll?
Dur.
Drama oder Komödie?
Komödie.
Apfelkuchen oder Kirschkuchen?
Apfelkuchen.
Merken oder notieren?
Notieren.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Musik machen oder Musik hören?
Machen.
Lampenfieber oder nicht? Nicht? Wie machst du das?
Ja, im Großteil, also quasi, wenn ich eine Premiere habe, dann habe ich Lampenfieber. Mhm. Aber ich habe nur alle 5 Jahre eine Premiere. Und dann drehe ich auf und entweder es hat funktioniert oder man schmeißt es weg. Aber ich weiß, dass es funktioniert normalerweise. Also ich weiß einfach, es funktioniert. Und so, und dann, dann so, es liegt nicht an mir.
Also, ich wollte gerade sagen, hattest du noch nie so ein Publikum, das einfach nicht gelacht hat oder das?
Natürlich. Aber das, da habe ich nicht deswegen Lampenfieber davor. So. Mhm. Ich habe natürlich, gibt es schon, also Unwohlsein, wenn jetzt quasi zum Beispiel, wenn ich merke, das Publikum, das ich da sehe, die wollen mich eh nicht. Mhm. Also wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, also meinetwegen zum Beispiel auf irgendeinem Firmenfest mit 50 jungen Leuten, so zwischen 20 und 27, und die wollen jetzt Partymusik. Hallo, was soll ich da? Aber das ist dann kein Lampenfieber, sondern es ist eigentlich die realistische Einschätzung, dass das in die Hose geht. Und das liegt jetzt nicht daran, weil ich heute schlechter spiele wie sonst, sondern weil es einfach nicht passt.
Ne? Wie geht man mit sowas dann um?
Am besten vorher alles klären und sagen,
das ist gar nicht erst passiert.
Das darf nicht passieren. Das ist oft genug passiert und passiert leider immer wieder. Ich, zum Beispiel gerade vorhin hatte ich erst wieder ein Telefonat. Und ich glaube, das wird ja nichts. Da geht es um eine Weihnachtsfeier. Und da, ich versuche das im Vorfeld zu klären, Freunde, bin ich da der richtige Mann? Ne, weil dann hat niemand was davon. Natürlich kann ich schon sagen, ja, das bringt wieder Geld, aber das bringt nichts fürs Weiterkommen.
Mhm. Auch nicht gut fürs Ego, hätte ich gesagt.
Wenn man das dann auch. Das Ego ist auch für die Stimmung. Also, wenn du weißt, das ist eigentlich ein grauenhafter Job oder so. Nee.
Kennst du denn deine Fans? Was sind das für Leute?
Ich kenne viele, ja, das muss ich ja sagen. Und letztens, wenn ich in Weiden gespielt habe, in der Regionalbibliothek, habe ich wirklich viele gekannt. Ne? Und dann war eine alte Klassenkameradin da und so, und die hat sich gesagt, das finde ich ja interessant, dass du alle persönlich begrüßt. Habe ich gesagt, ja, meine 3 Fans begrüße ich natürlich. Ne? Die kenne ich alle, meine 3 Fans. Aber ich kenne wirklich viele, ich halte Kontakt und so, und das ist ja das, was mich interessiert. Also quasi, es interessiert mich nicht, auf eine Bühne zu gehen, mein Ding runterzuspielen, sondern wieder abzuhauen. Da waren Leute da. Das ist total spannend. Und eigentlich würde ich ja für jeden gerne, würde ich am selben Abend mit denen nach Hause gehen und sagen, erzähl mir mal, wie ihr lebt und so weiter. Ich liebe es, durch eine fremde Stadt zu gehen und mir vorzustellen, leck jetzt, was haben jetzt die da für ihr Leben? Das interessiert mich einfach. Also, und das So, also, und das kann ich natürlich nicht leisten. Also quasi, ich habe doch ein paar mehr als bei drei sozusagen. Und deswegen suche ich wieder in der Regionalbibliothek, entschuldige ich mich. Solche. Es kann sein, dass hier Leute sitzen, mit denen ich beim letzten Konzert vor 4 Jahren lang nachher geratscht habe und ich erkenne sie nicht wieder. Das ist leider, das wird zunehmend schwierig. So. Dann halten sie mich dann für arrogant oder so, aber ich suche immer, entschuldige, ich kann es mir einfach nicht merken. So. Also deswegen reichere ich zu meiner Datei, die ich zu Hause habe, mit meinen Fans, die schon was bestellt haben, reiche ich immer ein Bild dazu, dann kann ich mir ein bisschen mehr. Aber ich kann mir oft zu einem Namen die E-Mail-Adresse, das weiß ich dann oft.
Okay. So, fürs Konzert nächstes so. Mal ein T-Shirt aber mit der Mailadresse drauf.
Meine Fans sind so alt wie ich. Ein bisschen jünger, oft viel älter.
Wie alt bist du denn?
Ich werde 60 im nächsten Jahr. Ich fühle mich schon so, weil ich weiß immer schon so, naja, ich fühle mich schon bei 60 oder so. Aber dann, deswegen, also quasi, ich habe vor 10 Jahren habe ich natürlich auf 50er Geburtstag gespielt, jetzt spiele ich schon auf 60er, aber durchaus auch mal auf 80ern spiele ich und so weiter. Aber da wir ein sehr starker Jahrgang sind, wir 64er, ne, habe ich auch noch ein großes Publikum. Ne? Also quasi, und darauf setze ich. So, ne? Weil die natürlich meine Musik lieben. Die haben denselben Geschmack wie ich. Was wollen 25-Jährige von mir? Also, die kann ich überhaupt nicht erfreuen.
Meinst du?
Ja, das ist einfach so. Es waren letztlich, wieder Regionalbibliothek, waren zwei Mädels da, die waren vielleicht so 22, 23 und die kannten viele Lieder von mir. Aber das sind so Ausnahmen. Also das, wenn ich zum Beispiel mit Kids Lied, ich mache ganz viel Musik mit Kids, ne? Und dann komme ich da mit meiner Gitarre und so, jetzt schreiben wir ein Lied miteinander. Und dann weiß ich nur genau, war eine Mittelschule Lappersdorf, habe ich dann mit den Kids, das waren so Übergangsklasse, habe ich so ein Lied über ihre Situation geschrieben und so. Und dann habe ich eine Idee gehabt, wenn man das vertonen kann. Und habe ich das so vorgespielt und okay, haben sie so geschaut und so. Dann bin ich am selben Tag im Studio gewesen und dann habe ich so gesagt, zu meinen Studiomenschen, habe ich gesagt, du, wir meinen das ein wenig, ne? Und dann haben wir einfach zu dem Lied, das ist dasselbe Lied gewesen, ich habe die Gitarre gespielt, aber man halt so dazu gemacht, habe ich das nächste Woche vorgestellt, oh toll! Ne? Also das verstehen den jetzt quasi, während wir groß geworden sind mit Lagerfeuer, Liedern Country Roads oder Living on a Chaplain und so weiter, was du alles so mit der Gitarre so spielen kannst. Also wenn Heizer durch nicht kommt, dann was soll das Musik sein? Also was kommt da gar kein Bass vor oder so? Oder kein Snare? Also so deswegen ist das eher sehr unwahrscheinlich, dass sich junge Leute zu mir verirren. Ist aber auch nicht schlimm. Also quasi, solange ich genügend andere habe.
Wie kann man sich denn deinen Alltag vorstellen?
Total schön.
Weil ein bisschen genauer möchte ich schon wissen.
Ich habe jetzt das Wochenende habe ich mein Büro, mein Studio umgeräumt. Es ist ein Zimmer sozusagen. Und es ist einfach ein Traum. Hallo, ich gehe in der Früh da rein. Gut, haben wir vorhin angesprochen, Kontemplation. Ich meditiere da erstmal. So, aber also da ist auch so eine kleine Meditierecke mit drin. Und wenn ich Zeit habe, mache ich Qigong oder sowas, oder so Körperübungen. Mein Physiotherapeut sagt, du musst auf jeden Fall, das musst du dehnen. Okay, mache ich das auch noch. So, aber ansonsten freue ich mich natürlich auf die Telefonate. Also halt früher habe ich schon ganz viel telefoniert wieder, so mit Veranstaltern oder mit Leuten, die ein Buch bestellen oder sonst irgendwas und so. Aber dann steht da einfach, da stehen ja Gitarren rum und da mein Studio. Und dann gestern Abend zum Beispiel, weil ich fertig war mit dem Umräumen, setze ich mich hier und dann kann ich da einfach ein Lied aufnehmen. Ich liebe es. Und wie ich es vorhin gesagt habe, also da wenn nicht quasi meine Frau dann käme und sagt, was willst du jetzt nicht mal langsam? Ich kann da bis 4 in der Nacht einfach an dem Lied umarbeiten, aber es ist unvernünftig, also mache ich es bloß bis 12 in der Nacht sozusagen. Aber natürlich würde ich dann am liebsten in der Früh gleich wieder hin und wieder. So, also ich stehe auf, habe eigentlich esse nichts zum Frühstück, weil ich keinen Hunger habe. Ich meditiere vielleicht, mache ein paar Übungen Und dann mache ich ganz viel Verwaltung in Anführungszeichen, telefonieren, mailen. Und entweder ich habe dann einen Termin in der Schule oder sowas oder eben bei meinem Grafiker, das liebe ich ja auch. Also wenn du dann eine CD oder das Buch machen darfst, dann gehst du zum Grafiker und dann kannst du es mitentwerfen. Das ist wahnsinnig toll. So, und das sind lauter schöne Termine. Nachmittag habe ich dann möglicherweise, Mittwoch habe ich dann so einen Chat, den ich mache. Abends ist vielleicht ein Konzert oder eben nicht. Aber ich kann Gedichte schreiben, ich kann einfach meine CD-Wand neu gestalten, ich kann Musik anhören. Es ist, boah.
Also du setzt dir auch keine Regeln. Heute muss ich wirklich arbeiten, also heute muss ich 3 Gedichte schreiben. Sowas gibt's nicht?
Ich tue jeden Tag wirklich arbeiten und ich tue.
Nein, ich meine, also nicht quasi, wirklich arbeiten, sondern hast du so eine, weiß ich nicht, von 10 bis 11 muss ich, darf ich nicht die CD-Wand umräumen, sondern.
Das wäre schön, wenn ich das hätte und könnte, kann ich nicht. Also, nee, also, aber das hat sich jetzt auch die letzten 23 Jahre überwiesen, dass ich das nicht brauche. Also, es wäre schon manchmal schön, wenn man so geregelt, aber das hilft ja nichts. Mit dem geregelten Alltag, da bist du ein bisschen gegen die Kreativität, ne? So, also du musst eher die Chancen nutzen, also die sich plötzlich auftun und dann musst du was draus machen. Also das kann eben sein, dass jetzt gerade bin ich ja mit dem Auto hierher gefahren und dann höre ich, für heute Abend habe ich eine Probe, dann höre ich da was an und dann kommt mir da aber plötzlich eine Idee und dann muss ich das notieren oder so und dann ist es sinnvoll, obwohl ich gerade an 2 anderen CDs arbeite, heute Abend möglicherweise diese Idee zu verfolgen. Weil möglicherweise, wenn ich die Idee wieder um einen anderen gebe, plötzlich tut sich was auf. Weil ich kann jetzt natürlich sagen, also muss ganz eisern diese eine CD, die wollte ich nämlich eigentlich schon letztes Jahr im Mai rausbringen. Und dann habe ich heuer schon wieder andere angefangen gehabt, die wo ich eigentlich jetzt in dem August rausbringen wollte, hat sich aus verschiedenen Gründen nicht ergeben, weil viele in der Zeit hatten, wo ich eigentlich seine, so. Also jetzt kann ich sagen, jetzt machst du das, aber möglicherweise ist gerade das andere die öffnende Tür für etwas. Zum Beispiel habe ich letzte Woche einen Brief gekriegt, eine sehr lange Mail von einem Menschen aus München, der hat über das Radio meine Gedichte gehört und so weiter, hat sich gemeldet. Und er freut sich immer, wenn er die Musik bei mir, ich bekomme viel in BR Heimat, komme ich viel. Da freut er sich und er schreibt mir eine lange Mail. Und da nehme ich mir die Zeit, ich habe das Gefühl, das ist wie eine Botschaft. Ne? Und den schreibe ich lang zurück. Jetzt kommt schon wieder was. Gestern hat er mir einen eigenen Gedichtband geschickt. Schauen wir mal, was sich aus dem ergibt. Und ich kann natürlich sagen, du, ich habe keine Zeit für dich, weil ich muss meine CD fertig machen. Aber das interessiert mich mehr. Und möglicherweise ist das, wo das Herz mich hinträgt. Und möglicherweise wären wir eine super Band. Der ist schon 75, aber er spielt Lapsteel-Gitarre. Also man weiß es ja nicht. Ne?
Ich sehe schon. Es kommen noch Überraschungen.
Also solange ich nicht stirb, das ist natürlich schön. Wenn du jetzt 60 wirst, dann denkst du schon, hey, ich hätte noch so viele Lieder, die ich zu CDs machen möchte. Schaffe ich das alles nur? So, ne? Das ist so eher. Das ist aber die Krux, das weiß ich von sehr vielen kreativen Leuten. Der war einfach, schaffe ich das alles noch? Weil ich möchte ja obendrein, möchte ich ja nicht bloß, was ich liebe, CDs aufnehmen, sondern ich möchte ja obendrein einfach auch oben am Fischerberg stehen und so, Scheiße, ist das schön auf der Welt. So, ne? Das ist ja, obendrein möchte ich im Waldabtal spazieren gehen und so. Was ich liebe, ist dann im Urlaub zu sein irgendwo und mich kennenzulernen, wenn ich nicht Songs schreibe oder wenn ich nicht Singer-Songwriter bin und nicht auf die Bühne muss. Wer bin ich dann? Das liebe ich auch. Und das geht ja alles, also ist auch wunderschön. Aber ich habe nur ein Leben.
Muss ich beeilen.
Genau, habe ja ein Lied geschrieben, das heißt, der Rest von meinem Leben geht jetzt los.
Wir sind aber noch nicht ganz fertig, also so sehr beeilen ist dann auch nicht.
Nein, ich wollte doch nur ein Lied schreiben. Ich muss nur ein Lied schreiben.
Wir haben eine Rubrik, die heißt Kulturtipp. Was hast du denn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen an Tipps zu empfehlen?
Der Kulturtipp.
Ja, das ist natürlich nicht leicht, solche Tipps, ne? Weil die Zuhörerinnen und Zuhörer haben alle ihr eigenes Leben und was sie. Aber wenn jemand zum Beispiel mal interessieren würde, da rettet der Dremel allerweil vor dem, dass er will, dass einer, der versiert, ein Instrument beherrscht, doch einfach nicht rumdudeln soll, sondern einfach schön spielen soll, nur was Schönes, dann würde mir zum Beispiel von Keith Jarrett, den Jazzpianisten, der sehr viel rumimprovisiert, die wunderschöne Platte einfallen, A Melody Alone at Night with You. Das ist wunderbar. Also das spielt er ganz reduziert. Er macht schon ein paar kleine, aber im Wesentlichen spielt er ganz reduziert solche schöne alte Klassiker. Das liebe ich. Das da geht mir das Herz auf. Also wer das, kann man sich jetzt mal anhören, Keith Jarrett, Alone at Night with You, A Melody Alone at Night with You. Und zum Lesen habe ich mir bloß überlegt, was habe ich eigentlich für Bücher verschlungen die letzten Jahre, so dass ich gar nicht mehr abkonnte. Und da fällt mir eben ein, und das glaube ich ist, also mir hat das schon auch wieder für die Weltsicht geholfen. Ich bin ja eben interessant, wie kann man die Welt interpretieren? Vom Harari das Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Ja, die nachfolgenden habe ich nicht so mit Begeisterung gelesen, aber das habe ich verschlungen. Also eine kurze Geschichte der Menschheit, weil ich immer gern denke, also quasi es hebt mich heraus aus meinem Alltag, es ist quasi transzendent, eine spirituelle Erfahrung, zu überlegen, Mensch, vor mir haben wir ein Jahr Leid gelebt. Wir haben das auf die Reihe gebracht, weil wir denken ja immer, also mein Leben, also ohne Urlaub in Mallorca ist eigentlich nichts. Oder ich brauche ein Handy. Oder hey, ich muss unbedingt den Podcast auch hören. Hey, vor 400 Jahren Pfeiferdeckel, die haben auch gelebt. Und erst mal vor 20.000 Jahren. Ne? Wir sind bloß so klein. Und diesen Blick eröffnet der Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Und wer nur irgendwelche so gern altmodische Texte liest, den Alfred Polgar habe ich mal vor Jahren entdeckt und verschlungen, wie ihn ja gerade was. Da gibt es so eine Sammlung mit seinen Glossen, die er für Zeitungen geschrieben hat. Ich glaube, der ist ein Wiener Autor gewesen, Alfred Polgar, so richtig, das sieht man da auf dem Bild, der Henner hat es doch überhaupt keine Chance, die Leute, so wie früher, so alte Männer, die war rauchen und im Anzug da so. Aber der Schreibstil, der gefällt mir sehr. Alfred Polgar, liebe ich.
Vielen Dank. Wir schauen uns das mal an, beziehungsweise hören uns das mal an. Jetzt darfst du weiter Lieder schreiben. Wir sind
das
fertig.
Das ist gut. Vielen Dank.
Schön, dass du zu Gast warst hier. Und bevor wir uns endgültig verabschieden, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Ihr erreicht uns per Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de. Servus und bis bald.
Ciao.